so sehr ich Köln liebe und so gerne ich hier wohne und so sehr ich die Menschen liebe, die wirklich exorbitant warmherzig und offen sind, und das ist das, was diese Stadt, finde ich, schon einzigartig macht. Aber ich finde, dass wir unser kreatives Potenzial nicht hinreichend nutzen. Wir könnten uns stärker vernetzen. Wir könnten uns auch, pardon, über den Karneval hinaus vernetzen, der doch auf der kreativen Szene Kölns ein bisschen wie eine dicke Schicht aus Mehltau liegt.
Talk mit K. mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K., dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und damit es zumindest ansatzweise so dramatisch zugeht wie in den Romanen meines Gastes, sage ich jetzt erst einmal Trommelwirbel, Kanonendonner, Konfettiregen und Vorhang auf für Frank Schätzing. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung, liebe Frau Brasak. Freue mich sehr.
Normalerweise folgt an dieser Stelle eine kurze Vorstellung der Person, die da vor mir sitzt. Ich glaube allerdings, das können wir skippen diesmal, weil in Köln muss man niemandem erklären, wer Frank Schätzing ist. Wer in der Südstadt lebt, sieht sie sowieso fast täglich auf der Straße. Aber vielleicht sage ich trotzdem mal eingangs in drei Sätzen, warum Sie mich heute im Podcast-Studio besuchen. Und dafür springe ich fast 30 Jahre zurück. Sie haben nämlich 95 einen historischen Roman mit dem Titel Tod und Teufel geschrieben. Da geht es um Köln im Mittelalter und Hauptfigur ist ein gewisser Jakob, Spitzname der Fuchs. Und dieser Roman, kann man glaube ich sagen, war ziemlich erfolgreich, oder?
Ich war nach einigen Monaten in Köln weltberühmt, aber nur in Köln.
Ja.
Und es hat sich dann ein paar Jahre so gehalten. Ich habe dann weiter Romane geschrieben, ja, damals bei Emons, das hat alle irgendwie einen Köln-Bezug. Und Ende der 90er wurde Tod und Teufel bundesweit so eine Art Geheimtipp. Aber der Durchbruch kam mit dem Schwarm und mit dem Schwarm wurden dann auch alle anderen Bücher in die Bestsellerlisten geschwemmt und plötzlich war Tod und Teufel tatsächlich ein internationaler Bestseller. Zu meiner großen Freude, meinem großen Erstaunen und als Kölner und bis zu einem gewissen Lokalpatriot habe ich mich natürlich auch gefreut.
Ja, ist doch verrückt, wie die Dinge so laufen, und der Emons Verlag wird sich ja gefreut haben und der wird sich auch jetzt wieder freuen, weil jetzt legen sie Band 2 vor, jetzt in einem anderen Verlag, dem Kiwi Verlag. Aber natürlich, ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, alle, die Band 1 noch nicht kennen und mit Band 2 einsteigen, werden danach natürlich Band 1 lesen. Es ist eine Trilogie, sie hatten es auch von Anfang an so geplant und jetzt ist Band 2 eben raus und wir erfahren mehr über Jakobs Leben im Köln des Mittelalters, aber eben nicht nur in Köln, sondern sie weiten die Kampfzone gewissermaßen auch aus in andere Länder. Und dieses Buch ist fast doppelt so dick geworden wie Band 1 und es heißt Helden. Und ich gratuliere erstmal zu dieser heldenhaften Leistung, mehr als 1000 Seiten zu schreiben. Wow.
Ja, das bin ich ja gewohnt. Ich habe tatsächlich, mein dickstes Buch sind ist Limit mit 1380 Seiten. Und das noch klein gedruckt. Das muss man sagen, aus heutiger Sicht war eigentlich schon eine Unverschämtheit, aber es hat auch funktioniert und der Schwarm hat 1000 Seiten. Ich glaube, Tyrannei des Schmetterlings hat 800. Also ich bin so ein Langstreckenläufer, einfach weil ich dann auch so angefixt bin von dem Thema. Und jetzt muss man ja auch sehen, Tod und Teufel spielt, wie Sie sagen, in Köln und nur in Köln. Helden spielt noch zu etwa einem Drittel in Köln und ansonsten drumherum. Der Kölner kennt ja zwei Grundzustände, Köln und Umland. Köln ist Köln und Umland ist alles bis an die Grenzen des beobachtbaren Universums. Und natürlich musste ich im Umland auch ein paar Seiten widmen, dadurch die Verdopplung der Seitenzahl.
Ich meine, ich weiß natürlich, dass sie Langstrecke machen. Ich finde nur trotzdem, wenn man dieses Buch dann vor sich sieht und gerade jetzt auch bei Helden, sie haben ja freundlicherweise zu Beginn des Romans das Personal sozusagen auf einem Tablett auf mehreren Seiten serviert und da wird einem erstmal schwindelig und ich war dann gar nicht besorgt um mich als Leserin, sondern eben um Sie als Autorin, weil man sich ja unweigerlich fragt, wie behält man da eigentlich den Überblick über dieses Tableau und welche Strategien braucht man, um den Stoff zu beherrschen?
Ja, man braucht drei Bildschirme in seinem Büro, auf denen man das alles in Form von Dateien und Schemagrammen hat. Das sind Dinge, die ich vorher erstelle, einfach weil diese Romane ja, die ich schreibe, wahnsinnig komplex Bauwerk jedes Mal sind, ne? Und vieles ineinandergreifen muss. Es muss eine Logik geben, meist von drei oder vier Handlungssträngen. Und es kommt hinzu, dass natürlich ein Roman wie Tod und Teufel oder Helden, aber eigentlich alle Romane, die so aufgebaut sind, ja vom Detailreichtum leben. Man muss ja das Gefühl haben, man ist in dieser Welt. Und das geht nicht, indem man die historischen Bögen runterbetet, die man in allen Geschichtsbüchern zu lesen bekommt, sondern indem man bis ins Kleinste und Klitzekleinste hinein recherchiert, um dann, dass das Leserinnen und Leser den Eindruck hat, ich lebe jetzt tatsächlich gerade in diesem Universum. Und das alles, das muss man dann auch immer jederzeit habhaft haben. Das heißt, wenn ich schreibe, kann ich nicht immer stundenlang suchen, wo ich eine bestimmte Information hatte. Also ist 2-3 Monate Vorbereitung, um mir das alles aufzubereiten, ist die halbe Miete. Und dann beim Schreiben ist es so, dass ich mit einem Mausklick oder über 2-3 Querverbindungen sofort da bin, wo ich hin wollte. Also sei es die Spitzengeschwindigkeit eines Pferdes zu der Zeit oder das Währungssystem oder was auch immer ich gerade brauche.
Sie haben sich Ihr eigenes Lexikon gebaut.
Ich habe mir mein eigenes Lexikon gebaut. Mhm. Absolut.
Ich habe mir Ihr Büro so vorgestellt wie so ein altes Detektivbüro, wo dann so Fotos an der Wand hängen und so eng beschriebene Zettel. Aber das war jetzt nur so meine Vorstellung.
Ich bin nicht
so
zettelig. Ich bin seit das mit der Digitalisierung erfunden wurde, bin ich komplett digitalisiert und deswegen auf Bildschirm ist das alles einfach. Man kann das hin und her schieben, aufmachen, zumachen. Und tatsächlich ist es so, dass ich eine Plotline habe oder beziehungsweise es gibt ja in Helden mehrere Plotlines. Es gibt ja eine Jetzt-Ebene. Die Jetzt-Ebene ist 1263. Das beginnt ja damit, dass Jakob in den allergrößten, nur vorstellbaren Schlamassel gerät. Und das setzt 3 Jahre nach den Geschehnissen in Tod und Teufel. So dass man sich natürlich fragt, was ist denn in den 3 Jahren passiert? Und das wird in Rückblenden erzählt, so dass ich mehrere Plotlines habe. Und die schreibe ich mir erstmal in Stichworten auf und jede Plotline hat eine eigene Farbe. Das heißt, ich kann auf diese Weise auch auf einen Blick sehen, ist da ein Übergewicht, hast du von der einen zu viel, von der anderen zu wenig, ist die eine schon zu lange nicht mehr gekommen und das alles brauche ich, weil sonst bin ich auch lost.
Mhm. Ich traue nur Ihnen zu, dass Sie den Inhalt dieser mehr als 1000 Seiten für die Hörerinnen und Hörer, ich sag mal, in der Aufzugfahrtlänge einmal komprimiert wiedergeben. Sie sollen natürlich nichts verraten, aber vielleicht einmal, damit so der Eindruck entsteht, wer Band 1 noch nicht kennt, wer Band 2 noch nicht kennt, worum geht's da? Dieser Aufzug darf übrigens auch in 30. Stock fahren, ein bisschen ruckeln, also ein bisschen Zeit haben wir.
Okay.
Worum geht's in Helden?
Im Band 1, der jetzt ja ein Prequel geworden ist, gerät ein Bauernjunge, genauer gesagt, der als kleiner Junge auf dem Bauernhof aufgewachsen ist und dann als Spielmal, Herumtreiber und Dieb durch die Welt gezogen ist, nach Köln in eine damals unvorstellbar reiche, sehr, sehr wichtige Handels- und Metropole des Römisch-Deutschen Reichs. Und dort stolpert er in eine politische Intrige, die ihn fast das Leben kostet, findet dort aber Freunde und seine Liebe und schafft es mit heiler Haut herauszukommen. In Helden begegnen wir ihm 3 Jahre später wieder und aus dem Herumtreiber ist offenbar ein Kaufmann geworden, der allerdings vor England in eine Seeschlacht gerät, das Schiff sinkt und er muss sich nun in England durchschlagen in Zeiten einer Revolution, die dort stattfindet und die zu den spannendsten Revolutionen der Geschichte des Mittelalters überhaupt gehört, weil dort nämlich ein Baron zusammen mit anderen Baronen versucht, die bestehende Willkürmonarchie des Königs, die absolute Monarchie, in eine rein konstitutionelle Monarchie umzuwandeln, also das, was wir heute haben. Jakob ist zudem Teil einer geheimen Mission und wird plötzlich widerwillen zum Leiter dieser Mission. Das hat etwas mit den sehr engen Verbindungen des englischen Königshauses zu Köln zu dieser Zeit zu tun, denn Köln hat praktisch im Alleingang den kompletten Englandhandel gewuppt. Das ist der Haupthandlungsstrang. In Rückblenden erfahren wir, was mit den anderen Personen passiert ist, die wir aus Totenkorvel kennen, lernen aber auch sehr, sehr viele neue Personen kennen. Das ist so ungefähr mal der Teaser.
Nicht schlecht, ja. Es beginnt auch gleich wahnsinnig spannend in diesem Buch mit dieser Seeschlacht da vor England. Ja, mir ging es immer wieder so beim Lesen des Buchs, ich habe dann heimlich währenddessen gegoogelt und habe gesagt, hat sich das wirklich so zugetragen oder hat sich das jetzt der Schätzing ausgedacht? Und bei ganz vielen Sachen war es eben so, dass ich dachte, nee, also der spricht da wirklich über eine historische Gegebenheit, diese Revolution ist eine, darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber vielleicht noch eine formale Frage vorab. 30 Jahre, bis diese Fortsetzung jetzt steht. Warum hat das so lange gedauert?
Weil ich 25 Jahre davon nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet habe, eine Fortsetzung von Toten Teufel zu schreiben. Für mich war das Thema Historienroman komplett abgehandelt. Ich war ja seitdem eigentlich eher in zeitgenössischen oder in utopischen Themen unterwegs. Und es war tatsächlich so, dass ich vor 4 oder 5 Jahren unter der Dusche stand. Ich bin ein Lang- und Gern-Duscher, was einfach damit zu tun hat, dass ich bis in die Nacht hinein arbeite oder auch Serien schaue oder auch feiere. und morgens erstmal nicht so richtig aus dem Quark kommen. Das heißt, ich latsche mit leerem Kopf unter die Dusche und stehe dann da rum. Und leere Köpfe haben die schöne Eigenschaft, dass da nicht alte Ideen vor sich hinrümpeln, sondern neue Platz finden. Und die kommen bei mir immer aus der Dusche getropft. So, und an diesem Morgen kam eine Prämisse aus der Dusche für einen Science-Fiction-Roman. Ich dachte, oh, das ist cool. Und entwickelte das brausend, duschend weiter, merkte aber sehr schnell, das hakte an einer gewissen Stelle und dachte plötzlich, und ich weiß nicht, wo der Gedanke herkam, das eignet sich doch eigentlich viel besser, um Toten Teufel weiterzuerzählen. Und dann sagte eine andere Stimme in mir, nein, du schreibst keine Fortsetzungen zu deinen Büchern, das hast du für dich rigoros abgelehnt, das machst du nicht. Es ergab aber dermaßen viel Sinn und die Dusche bestand darauf, dass ich diese Fortsetzung schreibe, aber eben so, dass es nicht eine Fortsetzung im Sinne wird, du musst unbedingt den ersten Band gelesen haben, sonst verstehst du es nicht, das wäre ja nach 30 Jahren eine Unverschämtheit, wäre auch bescheuert. Aber dass es ein Band ist, der auf Toten Teufel aufbaut, aber der jetzt eine komplett eigenständige Geschichte erzählt aus der ganzen Welt des 13. Jahrhunderts. Toten Teufel war ja über eine Stadt des 13. Jahrhunderts, jetzt geht es über die ganze Welt. Und so ist das entstanden. Na, dann bin ich damit schwanger gegangen, dann entwickelte sich das aber wie von selbst und ein ganzes erzählerisches Universum entstand. Und ich war so angefixt, dass für mich klar war, jetzt machst du doch mal eine Fortsetzung.
Diese Dusche hätte ich auch gern, das, aber das normale Kölner verkalkte Wasser drin, ne?
Da ist das verkalkte Wasser, aber die Dusche stammt aus der Winkelgasse, wenn ihr das was sagt.
Nein.
Nein? Haben Sie Harry Potter gelesen?
Nein.
In der Winkelgasse kauft man Zauberstäbe. Die Winkelgasse öffnet sich auch nur Befugten. Dann plötzlich ist das in London ist das so eine kleine, schräge Gasse. Und alles, was magisch ist, kann man da kaufen. Und ich glaube, dass es da auch einen Laden für Duschen gibt. Also jedenfalls stammt die wahrscheinlich aus der Winkelgasse.
Mhm. Seit Tod und Teufel haben Sie allerdings auch einen Zweitwohnsitz im Mittelalter, schreiben Sie sehr schön im Nachwort von Helden. Und ich kann da nur sagen, das ist ein ziemlich blutiger Zweitwohnsitz nach der Lektüre von Helden. Also man wundert sich fast, dass dann doch noch die eine oder andere Figur am Ende des Romans noch am Leben ist, weil unglaublich viel gemordet, aufgeschlitzt, gehängt, auch Kaufleute für jedes Vergehen an den Pranger mindestens gestellt werden. Eigentlich ist man schon froh, nicht im Mittelalter gelebt zu haben, ne? Aber das sind ja auch historisch verbürgte Dinge.
Ja, ja. Na, ich bin da ein bisschen tendenziös. Ich bin ja Thriller-Autor und bewirtschafte die Ästhetik des Grauens. Und das mit großer Freude. Und insofern suche ich mir natürlich immer die schlimmsten Szenen raus und beschreibe sie des Langen und Breiten. Aber tatsächlich muss man sehen, dieses Mittelalter oder sagen wir mal dieses 13. Jahrhundert war ja eine komplett andere Zeit als heute. In vielem war es sehr ähnlich. Und dann wiederum waren die Extreme einfach stärker. Es war nicht so, dass man jeden Tag um sein Leben fürchten musste. Man konnte im 13. Jahrhundert auch friedlich und fröhlich leben. Und vor allen Dingen, wenn man ein bisschen begütert war, konnte man sich ein tolles Leben machen. Und wenn man Glück hatte und es nicht gerade einen riesen Krieg gab und ständig irgendwelche marodierenden Heere am Haus vorbeizogen oder meistens dann übers Haus hinwegzogen, dann war das alles gar nicht so unangenehm, sondern zum Teil auch sehr schön, entschleunigt. Aber auf der anderen Seite war die Brutalität auch nochmal eine andere als heute. Ich meine, wenn wir reden jetzt von Deutschland, also wenn wir jetzt gerade in die Ukraine schauen, wenn wir jetzt gerade in Nahost schauen, ich glaube, das ist an Brutalität nicht zu überbieten. Das tut sich nicht viel. Aber das Verhältnis zur Brutalität war natürlich zu der Zeit auch nochmal ein anderes. Und es wurde natürlich auch anders ausgefochten. Es war physisch viel dichter. Also manches von dem, was wir heute unter Kriegsführung verstehen, ist dann auch virtuell. Also man sitzt in irgendeiner Kammer und steuert eine Drohne. Nur, das gab's ja alles nicht. Also man begegnet noch nicht mal eine Schusswaffe, wo also jetzt die Tötung über mehrere hundert Meter erfolgt, weil das Projektil da fliegt, sondern du warst immer im direkten Clinch. Und das war eine völlig andere, natürlich sehr viel schwitzigere, blutigere, unmittelbare Art der Gewaltausübung. Ja, das gehört halt dazu.
Ich finde es auch spannend. Man erfährt in dem Buch ja zum Beispiel, dass es passiert in dem Buch, dass die Kölner dem englischen König 50 Ritter zur Hilfe schicken, ja, damit der möglicherweise gegen die Aufständigen dann doch siegreich noch hervorgeht. Und man denkt ja so, naja, 50 Ritter, ne? Also ich meine, wie wollen die denn jetzt dem Henry helfen? Und dieses Nachwort, was ich unglaublich spannend finde in Helden, weil sie da nochmal diese Einordnung geben, da sagen sie doch, weil damals gab es ja noch gar nicht so viele Menschen. Und man lernt dann mit Erstaunen, dass sozusagen bei Kriegen weniger Menschen entschieden haben, als am Wochenende ins FC-Stadion passen.
Naja, also schöner Vergleich. Da sieht man ja übrigens auch, dass 11 Leute eine Weltmeisterschaft gewinnen können. Ne? Und also jetzt nicht der FC, aber 11 andere Leute. Und 50 Leute waren damals viel, 50 Ritter waren viel. Man muss sich so einen Ritter vorstellen wie einen Supersoldaten, einen absoluten Elitesoldaten. Der Ritter hatte dann auch einen Knappen, einen Waffenknecht bei sich. Im Zweifel hatte der noch eine dritte Person, die ihm also nur die Klamotten durchs Land trug. Der Ritter war, wie der Name schon sagt, beritten, das heißt, er hatte ein Pferd. Und insofern war ein Ritter ist durchaus vergleichbar heute mit einer kleinen Division. Dann müssen wir uns davon verabschieden, dass im Mittelalter zu dieser Zeit Riesenheere aufeinander geprallt sind. Das gab es vereinzelt auch. Also die berühmte Schlacht zwischen England und Schottland, die ja darauf folgt, zwischen Edward I. und William Wallace und seinen Leuten, die mobilisierten zu der Zeit, ich glaube, die Engländer hatten 2000 Kämpfer, nicht Ritter, Kämpfer hatten die vor Ort. Und ich glaube, William Wallace hatte irgendwas auch zwischen 1500 und 2000. Auch das ist nicht viel, war für damalige Verhältnisse aber ungeheuer. Henry III., der ja König ist zu der Zeit, wo die Geschichte spielt, war mal Jahre vorher in der Situation, dass er ein Schloss belagern musste und dafür alle Streitkräfte des englischen Königreichs zusammenzog und kam auf 3000 Leute. Das heißt, die Dimensionen waren natürlich völlig andere und 50 Ritter, wenn die gut ausgebildet waren, konnten letzten Endes über einen Machtkampf entscheiden.
Das ist, glaube ich, das Spannende an Helden, neben der wirklich sehr spannenden Geschichte, dass man unglaublich viel lernt über das 13. Jahrhundert. Und ich bin keine Historikerin, ich wusste da sehr, sehr viele Dinge nicht. Zum Beispiel, dass dieses 13. Jahrhundert geprägt ist durch einen Aufschwung der Städte. Warum wurden diese Städte eigentlich damals so bedeutsam? Während vorher fast alle Menschen auf dem Land ja gelebt haben und geguckt haben, dass sie irgendwie überleben mit dem, was sie da anbauen.
Das hatte mehrere Gründe. Es gab einen wirtschaftlichen und es gab einen philosophisch-religiösen Grund. Der philosophisch-religiöse Grund vielleicht kurz vorangestellt. Das begann im 12. Jahrhundert. Bis dahin war die Vereinbarung unter den Kirchenvätern so, dass der Mensch erbsündig ist an Körper und Geist. Das heißt, weil Eva es damals verkackt hat und Adam, der blöde Trottel, mitgemacht hat, haben wir das Paradies verloren. Und das hängt der Menschheit nach. Und deswegen, du kommst auf die Welt und du bist erbsündig an Seele und Geist. Das heißt, du hast keine Wahl, du hast keine Gestaltungsmöglichkeit, du kannst nicht wählen, ob du sündig werden willst oder nicht, sondern du bist eigentlich eine in den Staub geworfene Kreatur, die darauf hoffen kann, durch sehr, sehr, sehr viel Frömmigkeit dann doch irgendwann nicht allzu lange im Fegefeuer rumzusitzen. Das änderte sich im 12. Jahrhundert, weil die neue Auffassung jetzt war, dass man zwar sündig am Körper blieb, das heißt, deswegen musste der Körper auch sterben, aber die Seele wurde von Gott immer neu reingepflanzt und war unschuldig. Und man hatte plötzlich eine Wahl. Also aus der ohnmächtigen Kreatur wurde, wenn man so will, Gottes schöpferischer Apologet, also sein proaktiver Juniorpartner, der das Werk des Chefs aktiv vorantrieb und der dafür auch Gottes Werk untersuchen durfte, weiterentwickeln durfte, selber schöpferisch werden durfte. Das schuf also immer die geistige Grundvoraussetzung.
Man durfte Fragen stellen.
Man durfte sogar bis zu einem gewissen Punkt Gott in Frage stellen. Nicht in dem Sinne, dass man sagte, den gibt's nicht. Und selbst im 13. Jahrhundert finden wir Atheisten. Aber darum ging es eigentlich nicht. Also die Vereinbarung galt schon. Aber so wie wir das im Judentum übrigens auch sehr stark kennen, wo am meisten mit Gott debattiert wurde, ne, und man auch unterschiedlicher Meinung war, sich auch gezofft hat, alles das war plötzlich in gewissen Rahmen möglich. Das heißt, wir erleben eine komplette neue Selbstermächtigung des Menschen in der Schöpfung, der plötzlich zum Akteur wird. Das hat natürlich den Fortschritt sehr vorangetrieben. Das Zweite, was passierte, war Folgendes. Wir sind zu der Zeit von der Naturalienwirtschaft auf die Geldwirtschaft umgestiegen. Der Grund war einfach der, dass der Welthandel maßgeblich jetzt auch Nordafrika und den Nahen Osten einbezog. Und von dort kamen immens viele Luxusgüter, die hier sehr begehrt waren. Das heißt, wir haben im Prinzip Naturalien und Stoffe und alle diese Dinge von denen gekauft. Die brauchten aber eigentlich nichts von uns. So, wie sollten wir die jetzt bezahlen? Also wir konnten denen nichts Gleichwertiges entgegensetzen. Also haben wir begonnen, in großer Zahl Silber zu Münzen zu prägen. Es hatte zwar immer schon Münzwesen gegeben, aber noch nie Geld als Massenzahlungsmittel. Jetzt plötzlich kam Geld ins Spiel. Nun muss man sich vorstellen, früher war es so, dass der Kaiser oder der König hatte keinen festen Wohnsitz, weil der ging ständig zelten. Der war im ganzen Reich unterwegs und besuchte seine Landesfürsten, die nämlich nicht wegkamen, weil die ja von dem lebten, was die Bauern ringsrum anboten. Das heißt, wenn du in der Naturalienwirtschaft lebst, kommst du nicht von deiner Scholle. Die besuchten also ihre Bauern und die Grafen besuchten die Fürsten und oder umgekehrt. Und der Kaiser besuchte die Landesherren. Jetzt plötzlich, wo Geld da war, konnte man sagen, du Bauer, du zahlst mir einen Pachtzins und ich war nicht mehr an meine Scholle gebunden. Was passierte also? Als erstes sagte der König, ich habe jetzt eine feste Residenz und die mache ich in dieser Stadt. Dann sagten die ganzen Landesherren, dann baue ich mir da vielleicht aber auch mal eine Stadtresidenz. Es ist ja immer gut in Sichtweite des Königs zu sein. Und auf diese Weise entstanden diese gewaltigen Residenzstädte. Das sind die zwei großen Umwälzungen der Zeit. Das heißt, man kann sagen, neben der geistigen Umwälzung, in der das Verhältnis Mensch-Gott neu verhandelt wird, erleben wir die Geburt des Kapitalismus. Wir erleben die Geburt des modernen Welthandels. Wir erleben die Geburt des Banking. Mit praktisch allem, was wir heute kennen, alles wird in dieser Zeit erfunden. Und insofern ist das eigentlich fast das spannendere Jahrhundert als das 15.
Sie schreiben ja im Nachwort, vielleicht kam es Ihnen lesend so vor, als sei ich beim Schreiben in einen Modernisierungsrausch geraten. Und genau das ist der Eindruck, den man hat, weil alles, was Sie sagen, also Banken, Bankfilialen, ja, Kredite, aber auch sozusagen so eine Art Blase, die dann entsteht, weil sich irgendwas überhitzt oder so, da denkt man, wie, das gab es schon im 13. Jahrhundert. Ja, da fing das eben alles an und deswegen geht es einem auch so, dass man beim Buch sehr viel an heute oder sozusagen die Absolut. Parallele zu heute zieht. Ja. Und das ist eben etwas mit dem Thema Geld, Kredite etc., was total faszinierend ist, dass das in der Zeit
auch. Ich hatte das auch nicht gewusst. Mhm. Ich hatte ja einiges damals schon recherchiert, jetzt war das 30 Jahre her. Und trotzdem hatte ich ein Gespür für die Stadt der Zeit. Und ich hatte natürlich auch mich mit den Geschehnissen damals der Welt vertraut gemacht, einfach weil die Stadt ja eingebettet ist. Aber ich musste halt nochmal komplett neu ran. Und war, wie der Engländer so schön sagt, flabbergastet. Ich war komplett verblüfft, dass es das alles gab. Ein kleines Beispiel, was ich so irre finde. Dieser Matthias Overstolz, der Händler ist, der Kaufmann ist.
Auch das ja eine historisch reale Figur.
Eine historisch reale Figur, also ein bedeutender Overstolze, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass hinterher dieser Übernahmeversuch der Weisen von der Mühlengasse scheiterte. Der war dann auch ums Leben kam. Und der kommt auf die Idee und nimmt bei italienischen Bankiers Riesensummen Geld zu Niedrigzinsen. Wir reden vom 13. Jahrhundert. Also Niedrigzinsen auf. Ein Teil des Geldes verleiht er zu höheren Zinsen weiter. Dadurch zügt er diese Zinsen und den größten Teil gibt er englischen Schafzüchtern für Wolle von Lämmern, die noch gar nicht geboren sind. Wo alle gesagt haben, du hast sie noch nicht mehr, du kannst doch nicht Schafzüchter für Lämmer bezahlen, die es noch gar nicht gibt. Und er hat gesagt, doch, weil ich weiß ja, dass die geboren werden. Und dann kann ich denen auf Jahre hinaus ein sicheres Einkommen garantieren. Und dafür kriege ich von denen die allerbesten Konditionen. Auf diese Weise hat er den englischen Wollhandel für sich monopolisiert. Und ich sage mal, das ist eigentlich 21. Jahrhundert.
In Köln lebten damals um die 40.000 Kölner und ich meine, wir sind hier im Podcast Talk mit K. Das heißt, ich würde gern noch mit ein paar Fragen dabei bleiben, wie man sich diese Gesellschaft und diese Zeit in Köln vorstellen muss und wie sich Köln verändert hat. Köln war natürlich eine dieser großen Städte, die dann auch zum Magnet wurden für viele, die hier sesshaft wurden. Es war wahnsinnig reich, natürlich geprägt auch damals schon durch die Kirche. Wie muss man sich diese Gesellschaft in Köln damals vorstellen?
Na, erstmal ist es so, sie wachen auf, sagen wir mal, sie sind begütert und leben im Stadtzentrum. Dann wachen sie natürlich von den Glocken auf, denn es wird all dieweil gebimmelt an allen Ecken und Enden. Und zwar nicht nur zum Gottesdienst, sondern jegliche Form von Versammlung wird in irgendeiner Weise mit einer Glocke einberufen. Wenn sie nicht ganz im Zentrum wohnen, kann es aber passieren, dass sie von Gesang des Vogels wach werden, der bei ihnen unterm Fenster nistet. Auf jeden Fall haben sie keinen Wecker. So, sie gehen auf die Straße. In der Innenstadt ist es so, dass sie gutes Schuhwerk anziehen sollten, denn es gibt keine gepflasterten Straßen. Es gibt zwar prachtvolle Steinpaläste, aber sie treten in Matsch und in Dung. Wenn sie durch enge Gassen gehen, dann müssen sie davon ausgehen, dass da kurz vorher einer seinen Nachttopf reingekippt hat. Das heißt, wurde alles dahin entleert. Es wird ihnen all dieweil ein Schwein vor die Füße laufen und vielleicht auch dorthin scheißen. Und insofern war das Ganze also eine sehr schlüpfrige Angelegenheit und immens geruchsintensiv. An jeder Ecke duftete oder stank es, und Duft und Gestank lagen im Allgemeinen sehr, sehr nah beieinander.
Die Stadt und der Müll ist ja auch noch so eine Parallele, ne?
Die Stadt und der Müll, ganz genau.
Sie sich nicht verkneifen können, den Hinweis im Roman.
Nein, wir sind ja sehr, sehr traditionstreu. Und mitunter kommt es mir so vor, wenn ich so durch Köln gehe und gucke mir dann den Dreck an, dass man sagt, nein, das ist nicht, weil wir Dreck lieben, aber wir sind eben einfach so traditionell. Ne? Und zwar halt damals so, warum soll es denn heute anders sein? Gut, es laufen keine Schweine mehr über die Straßen, aber
zu Karneval schon.
Zu Karneval, ja, und zwar morgens schon sehr früh.
Genau.
Aber es war tatsächlich so, dass an allen Ecken und Enden wurde gekocht und natürlich wurde alles irgendwo hingekippt und es stank und es duftete. Die Straßen sind rappelvoll. Wer es einigermaßen sich erlauben kann, nimmt ein Pferd, auch deswegen, dass man sich in die Klamotten nicht versaut. Sie werden alle Sprachen hören im Köln des 13. Jahrhunderts, weil alle Nationen vertreten sind. Das heißt, ja, es leben 40.000 Kölner in Köln, aber viele von denen sind keine Kölner. Und viele sind nur einen Tag da oder ein paar Tage und sind dann wieder weg. Das sind Ritter, Abenteurer, Handwerker, fahrende Handwerker. Köln war sehr begehrt, einfach weil hier ein immenser Warenbedarf, auch an Luxusartikeln. Es ist eine sehr reiche Stadt durch das Stapelrecht. Es hieß ja, dass also jeder, der über den Rhein kommt mit Waren, und das war eine der wichtigsten Handelsstraßen, muss die 3 Tage lang in Köln ausstellen. Das heißt, sie haben praktisch jeden Tag Markt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und dementsprechend sind natürlich alle unterwegs und kaufen ständig ein. Also im Prinzip ist das, wenn man so will, eine Partystadt auch. Ne? Und eine Stadt, in der es der Handel sehr floriert. Das werden Sie feststellen. Dann werden Sie sehen, dass da eine gigantische Kirche in die Höhe wächst, von der Sie nur den hinteren Kapellenkranz sehen. Und der ist auch zu der Zeit erst 12 Meter hoch. Aber für das Empfinden damaliger Menschen ist es gewaltig, ist das gigantisch, was man da sieht. Und man merkt, dass hier, und das ist eigentlich weniger zu Gottes Ruhm als vielmehr zum Ruhme Konrad von Hochstaatens, des damaligen Erzbischofs, etwas Exorbitantes in die Höhe wächst. Und das zieht Pilger an. Wir hatten ja schon die ganze Zeit die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die sollen ja da ihre neue Ruhestätte finden. Das heißt, die Stadt ist voller Pilger und auch insofern ein Schmelztiegel, und natürlich ist sie auch hochkriminell. Weil natürlich jeder Lump, jedes Gesindel auch in dieser Stadt sein Glück sucht. Das heißt, der Blutzoll ist relativ hoch. Und das ist das Köln dieser Zeit. Und dieses Köln dieser Zeit ist eine der wichtigsten Städte der Christenheit, des Römisch-Deutschen Reichs. Vielleicht neben Rom, könnte man sagen, und vielleicht noch Mailand, ist es die wichtigste Stadt überhaupt. Und sie unterhält allerbeste Beziehungen in alle anderen Teile der Welt.
Das Verhältnis zwischen den Kölnerinnen und Kölnern und ihren Erzbischöfen ist ja nicht erst seit heute kompliziert. Das erfährt man natürlich auch in dem Roman Helden. Den einen haben Sie gerade schon genannt, ein zweiter tritt auch noch auf, das ist der Erzbischof Engelbert. Wie war das Verhältnis zwischen dem Erzbischof einerseits und den Kölnerinnen und Kölnern? Das war ja Sie erzählen das besser als ich.
Ja, das war ja permanent angespannt. Also eigentlich von Anfang an. Man muss sich auch diese Erzbischöfe nicht vorstellen wie Herrn Wölki oder Herrn Meißner, sondern das waren sehr weltliche Typen. Die hatten Konkubinen, die feierten, die ließen es krachen, die zogen in den Krieg, das waren oberste Richter und also die waren schon nicht vergleichbar mit heutigen Kirchenleuten. Das waren Fürsten. Und es waren die mächtigsten Fürsten des Reiches, und der Kölner Erzbischof war ja einer der 7 Kurfürsten, die den König wählten, noch bei der Kaiserwahl eine Rolle spielten. Und man kann schon sagen, dass zusammen mit dem Aachener Erzbischof der Kölner der mächtigste war. Also es war vielleicht wahrscheinlich der mächtigste Erzbischof zu der Zeit überhaupt. So, und die Kölner waren immer ein renitentes Volk. Die waren ja sowieso zusammengepuzzelt aus allen möglichen Ständen und in Köln setzte sich sehr schnell, die waren sehr schlau, setzte sich das Patriziat sehr schnell durch. Das war eben diese reiche Schicht, die durch Handel reich geworden waren und die hatten keinen Bock, sich bevormunden zu lassen. Der Kölner war immer sehr freiheitsliebend. Und die Erzbischöfe versuchten das natürlich immer klein zu halten. So, und weil das nicht so einfach war, haben sie immer versucht, sich dann mit einem Stand zu verbünden. Also meistens haben sie es erstmal bei den Patriziern versucht, gegen den Rest. Die Patrizier haben die aber abfahren lassen, also haben sie sich mit den Handwerkern und den Zünften verbündet und haben versucht, das Patriziat zu entmachten. Das gelang ihnen eine Weile. Konrad von Hochstaden gelang das dann sehr gut. Engelbert II. Hatte nicht die Intelligenz von Konrad, sodass noch vor der Schlacht von Worringen später, man eigentlich sagen kann, dass die Kölner sich da, 1262 gab es eine gewaltige Schlacht um den Bayernturm, dass sie da Tabula Rasa gemacht haben mit der Macht ihrer Erzbischöfe. Und dann haben sie dann bei der Schlacht von Worringen haben sie dann den letzten Nagel eingeschlagen. Insofern war das toll für Köln, weil diese bürgerliche Selbstbehauptung, das haben wir fantastisch hinbekommen. Was aber dadurch natürlich passierte, war, dass wir den Glanz einer Herrschermetropole einbüßten. Denn hätten wir das anders gehandhabt, dann wäre vielleicht aus diesem erzbischöflichen Hauptsitz Köln, wäre eine glanzvolle Herrschermetropole entstanden. Dadurch, dass wir aber die einzigen Herrscher, die wir hatten, rausgeworfen haben, wurde es eine bürgerliche Metropole. Und in den Jahrhunderten darauf verlor Köln dann eben auch an Glanz.
Und der Kölner Dom wäre vielleicht auch früher fertig gebaut worden.
Ja, der wäre vielleicht auch früher fertig gebaut worden, ganz genau. Denn die Bauarbeiten gingen ja über mehrere Jahrhunderte auch flott voran. Das hatte auch was damit zu tun, dass eben so viele Pilger kamen. Und man konnte sich ja dann auch, das hatte ja wieder was mit der religiösen Entwicklung tun, man konnte sich ja von seinen Sünden freikaufen. Also nicht, dass sie ungeschehen gemacht wurden, aber dass man die Zeit im Fegefeuer verkürzte. Und dieses Geld floss natürlich alles in den Dombau, aber irgendwann war da nichts mehr. Und durch die Erschließung neuer Handelswege kamen andere Player ins Spiel und die Bedeutung von Köln schwand. Und irgendwann stand er da halbfertig rum.
Man kann ja heutzutage den Nubbel verbrennen, statt Geld abzudrücken, um seine Sünden loszuwerden, ne?
Richtig, ganz günstiger. Genau. Ne? Das hat man günstiger. Wahrscheinlich, glaube ich, auch früher auch schon gemacht, dass der Nubbel da lebte und man sich immer irgendeinen aussuchte, der dann brennen musste.
Ja. Ich werde ab sofort jedenfalls immer, wenn ich in die Engelbertstraße gehe oder ins Engelbad, das ist ja dieser Pfannkuchenladen, werde ich an den Erzbischof denken, Engelbert, den ich vorher nicht kannte und den die Kölner regelrecht rausgekickt haben.
Es gab es gab den erste Engelbert, der wurde ermordet und jetzt nicht direkt von den Kölnern, aber den Kölnern an nahestehenden Leuten. Das heißt, wir sind nie pfleglich mit unseren Erzbischöfen umgegangen, die aber auch nicht mit uns.
Einer der spektakulärsten Morde des Mittelalters, wie es heißt.
Ja, absolut. Absolut. Das war auch gar nicht als Mord geplant. Das eskalierte. Die wollten dem eigentlich nur eine Abreibung verpassen. Dann haben dem in einem Hohlweg aufgelauert. Dann hat er sich aber dermaßen heftig gewehrt. Und dann wussten sie sich keinen Rat, als ihn, glaube ich, mit 52 Messerstichen oder sowas in der Art zu massakrieren. Ja.
Die Overstolzens haben wir schon genannt, eine große Kölner Familie. Welche anderen Kölner Familienfiguren finden Sie noch besonders spannend und haben Sie auch im Roman untergebracht? Sie haben ja unglaublich viel gelesen und recherchiert.
Na, die Overstolzens waren schon die spannendsten, weil man kann sagen, das waren so die Corleones der Zeit. Und dann gab es mächtige Familien wie die von der Kornpforte, von der Salzgasse, es gab die Familie Kleingedank, den Namen haben wir heute immer noch. Das sind ja alte Namen, die sich alle überliefert haben. Aber das Interessante ist, dass es in diesem Patriziat, die zwar nicht wirklich adelig waren, aber eigentlich wie Adlige auftraten, dass es da zwei Lager gab. Es gab nämlich auf der anderen Seite die Weisen von der Mühlengasse. Das war auch ein sehr mächtiges Geschlecht und jede Fraktion, Overstolzen und eben auf der einen Seite und die Weisen auf der anderen, scharten Follower um sich, um mal so zu sagen. Und die Seite der Overstolzen und der Kornpforte, das war eigentlich die stärkere. Und es kam zu einem massiven Dissens zwischen diesen Familien dann auch in Köln. Und das hatte was damit zu tun, es nahm seinen Ursprung darin, dass Köln ja als Königsmacher, also dadurch, dass wir eben auch durch den Erzbischof bei der Königswahl eine große Rolle spielten, dass Köln immer oszillierte zwischen Parteinahme für die Wölfen und die Staufer. Und die einen Kandidaten für das Königtum waren eben wölfisch, die anderen waren staufisch. Und die Kölner haben da mehrfach die Seiten gewechselt und irgendwann haben sie sich aber dafür entschieden, sich stärker auf die Seite der Wölfen zu stellen. Jedenfalls, die eine Fraktion in Köln plädierte eben eher für das Wölfen, die andere für das Staufertum, schlicht und einfach deswegen, weil man sich da jeweils die größeren Vorteile von versprachen. Ja, und so wurde Köln von diesen großen Familien beherrscht.
Interessant ist ja die Tangente, die sie nach England schlagen. Sie haben eben schon gesagt, also Köln beherrschte praktisch den gesamten Handel mit England. Mhm. Wie kam es dazu, bevor wir dann weiterspringen, wie diese Geschichte dann in England weiter verläuft?
Das kam so, dass gut 100 Jahre davor oder noch ein bisschen länger es immer stärkere Verbindungen über eben die welfenfreundlichen Kräfte nach England kamen. Der englische Thron zu der Zeit, schon seit einer ganzen Weile, war durch Welfen besetzt. Und ein berühmter Welfe zog auf Kreuzzug, kam zurück und ließ sich dann aber gefangen nehmen in Österreich. Und das war Richard Löwenherz. Also eigentlich der englische König. Die Könige waren ja schon mal ganz gerne nicht in ihrem Land, weil sie im Heiligen Land fürs Kreuz fochten. Und als er dann wieder heimreisen wollte, hat er sich hops nehmen lassen. Man weiß auch heute, dass Richard Löwenherz möglicherweise ein ziemlicher Trottel gewesen ist. Jedenfalls saß er da fest. Und sein Bruder John, der berühmte finstere John, der in allen Robin Hood-Filmen als der Schurke dargestellt wird, der wahrscheinlich aber schlicht und einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte war, der wollte selber König sein und war nicht bereit, das Lösegeld in voller Höhe zu zahlen. Das heißt also, was die Engländer beisteuern konnten, reichte nicht. Da ist Köln eingesprungen. Und der damalige Kölner Erzbischof hat große Geldmittel zur Verfügung gestellt und dann kam Richard frei, reiste über Köln zurück nach England, blieb einige Monate in Köln, wurde ja fürstlich bewirtet und eine tiefe Freundschaft entstand, in deren Folge Richard den Kölnern einzigartige Handelsprivilegien auf englischem Boden ausstellte. Also die so weit gingen, dass die Kölner als einzige Handelsmacht ein eigenes Guildhaus bekamen in London, dass sie nirgendwo in England Steuern und Abgaben zahlen mussten, dass sie überall Zugang zu freien Märkten hatten. Das wurde von den nachfolgenden englischen Königen bestätigt. Köln hat dann auch immer wieder sichtlich auf Seiten der Engländer gestanden und für die Welfenkönige votiert, unter anderem auch für den Bruder des englischen Königs, damit der römisch-deutscher König wird. Das war Richard von Cornwall, auch ein Welfe. Und diese Welfenfreundlichkeit hat England den Kölnern immer sehr vergolten. Und so ist das entstanden.
Wenn ein Roman Helden heißt, dann begibt man sich natürlich als Leserin unweigerlich auf die Suche in diesem Buch danach, wer sind denn jetzt eigentlich die Helden? Mhm. Und was mir da zunächst mal auffällt, sind die unglaublich vielen starken Frauen in dem Roman. Mhm. Also sei es Richmodis, das ist Jakobs Freundin, Geliebte, vielleicht auch künftige Ehefrau, wir wissen es noch nicht, Band 3 ist noch nicht draußen.
Man weiß es noch nicht so richtig.
Dann gibt es die royalen Frauen, die ja Strippenzieherinnen auch für ihre Könige oder Barone sind und zwar längst nicht nur hinter den Kulissen. Und dann gibt es noch eine wilde Kriegerin, die Adler zähmen kann und als Waffe einsetzen kann. Und ich bin ja halbe Isländerin, mich hat es besonders gefreut, dass diese Dame aus Island stammt. Und da ich den Namen dieser Kriegerin wahrscheinlich auch falsch ausspreche, sagen Sie doch Mirgel. Genau, die ist sogar auf dem Cover auch des Buchs, was einen schönen Kontrast bildet. Man sieht die Helden und dann sieht man da drüber eine Frau. Wie sind Sie auf diese Figur gekommen?
Na, die anderen Figuren sind ja alle historisch verbürgt, also bis auf Richmodis, aber die ist ja, die gehört ja zum Urrepertoire. Und Mirgel ist ein Gegenpol gegen alle anderen Kräfte in dem Buch. Denn wir sind ja in einer vollkommen durchchristianisierten Zeit. Es ist aber nicht so, als ob das Christentum zu dieser Zeit so orthodox gepflegt worden ist, wie das heute der Fall ist, sondern das Das war ja wenige Jahrhunderte vorher, hatte das ja erst Einzug gehalten in pagane Gesellschaften, in denen man viel Götterei hatte, in denen man ganz anderen Glauben hatte, eine ganz andere Verbindung von Mensch und Natur. Speziell eben in den nordischen Ländern, speziell eben in Norwegen auch, also im Bereich der Wikinger. Bei den Wikingern war es so, dass Frauen und Männer durchaus gleichberechtigt waren. Also es gab Königinnen, es gab Könige, es gab, wie wir heute wissen, Heerführerinnen, die Riesenheere befehligten. Man hat diese Gräber gefunden, wo sie mit ihren Waffen aufgebahrt werden, ne? Und man sieht, es sind Frauen. So, und es gab eine andere Form von Magie. Und wir müssen natürlich, dürfen nicht von unserem heutigen Denken ausgehen und sagen, das gab es alles nicht. Natürlich gab es das. Es gab Magie, es gab Geister, es gab Werwölfe. Alles das existierte, weil es für die Menschen existierte. Und weil es für die Menschen existierte, wurde es in einer Weise gelebt, dass es dann auch tatsächlich da war. Es gab auch Walküren. Und alle diese paganen Ursprünge durchziehen immer noch irgendwo tief drunten, durchziehen die Gesellschaften. Ganz besonders eben in Schottland und auf den äußeren Hebriden, wo Mirgel herkommt. Und Mirgel ist gewissermaßen in dieser Welt, die sich in diesem starren Christentum geordnet hat, ist sie das Element des Chaos. Und das reizte mich an ihr.
Und tatsächlich diese Raubvögel als Waffen, also Gärfalken aus Island, galten in der Welt damals als Statussymbol. Ja. Das heißt, die Leute haben tatsächlich auch, vielleicht sind sie nicht in Krieg damit gezogen, aber sie haben damit gejagt.
Ja, also Gärfalken war natürlich, es war ein Ausdruck, dass du adelig bist, dass du Geld hast. Also wer Geld und Einfluss hatte, hatte einen Falken. Wer viel Geld hatte die besten Falken. Und hatte dann mehrere dieser schönen Gärfalken aus Island und ging damit auf die Beizjagd. Allerdings in den wilderen Landen jagte man auch mit größeren Vögeln und eben unter anderem auch mit Seeadlern. Und es ist überliefert, dass die Könige der Inseln, also das sind die auf den äußeren Hebriden, die zu der Zeit regierten, dass sie damit auch Wölfe jagten. Und der Adler sind ja Beutegreifer. Das heißt, der hat zwei fürchterliche Waffen, das sind seine Klauen. Das sind 8 Dolche. Und er ist auf den Wolf gegangen und hat den Wolf mit einer Klaue im Nacken gepackt. Und dann hat der Wolf den Kopf gedreht, um den Versuch zu unternehmen. Erstens wollte er gucken, was ist da, und zweitens mit Versuch zu unternehmen, sich zu befreien. Und diese Drehung hat der Adler ausgenutzt und mit der zweiten Klaue an der Schnauze gepackt und zugedrückt und hat ihn praktisch erdolcht. Der hatte nur einen Versuch, der Adler. Wenn das schief ging, dann hat der Wolf gewonnen. Und, aber man sieht daran, was diese Vögel zu leisten in der Lage waren. Und Mirgel ist, sie ist ja auch ein bisschen magisch, ihre Mutter war ja Magierin. Und sie kann in einer Art und Weise mit Adlern umgehen und sprechen, wie es keiner sonst kann. Und sie jagt eben mit Adlern Menschen.
Das ist auch eine von vielen Szenen, die man sich gut in einem Film vorstellen kann. Aber darüber sprechen wir nachher. Ja. Aber auch hier eine Parallele natürlich zur Jetztzeit. Die Skandinavier sind ja auch in Sachen Gleichberechtigung heute sehr, sehr weit vorne. Und damals waren sie es eben dann auch. Spannend. Geschichte wird von Männern über Männer geschrieben. Mhm. Diesen Satz sagen sie auch so ähnlich, glaube ich, in ihrem Nachwort. War es ihnen auch deshalb wichtig, interessante und eben ganz und gar nicht brave Frauen unterzubringen?
Absolut. Das war schon bei Tod und Teufel damals so. Denn 30 Jahre früher war die Geschichtsschreibung natürlich noch konservativer. Und da wir eben praktisch nur Chroniken von Chronisten und nicht von Chronistinnen haben, wissen wir viel über die Denkwelt und Gefühlswelt von Männern, aber wir wissen praktisch nichts über die von Frauen. Das Christentum war sowieso, hat die Frauen immer unterjocht, eben einfach durch diese unverschämte Behauptung, die Frauen hätten, Eva hätte eben das Paradies preisgegeben. Das Einzige, was Eva gemacht hat, wenn man dieser Legende folgen will, ist ja, dass sie die Frage, warum, gestellt hat. Also der Griff nach dem Apfel vom Baum der Erkenntnis heißt ja nichts anderes, als sich umzuschauen und zu sagen, warum ist das eigentlich hier? Warum bin ich eigentlich hier? Dinge zu hinterfragen. Also im Grunde war sie, hat sie die intelligentere, forschende Rolle eingenommen. Und in einem totalitären Regime, wie das eben von Gott geführt wurde, wenn man so will, ist das nicht erwünscht. Ne? So, aber man hat eher daraus einen Strick gedreht und allen Frauen im Mittelalter. Und dann kommt eben noch dazu, dass man, dass wir nichts über das Innenleben von Frauen wissen. Und deswegen hat man lange behauptet, Frauen haben sich in diese Rolle gefügt. Die haben das akzeptiert, die waren einverstanden, die kannten es ja nicht anders. Ich habe das damals schon bezweifelt. Das kann nicht so gewesen sein. Und dann, wenn man mehr in die Geschichte einsteigt, sieht man, dass zum Beispiel in einer Stadt wie Köln viele Frauen eigenständig ein Geschäft geführt haben. Die haben sich auch ihre Männer gesucht. Es war nicht, dass sie alle als Kinder verheiratet wurden, sondern die haben bestimmt, wen sie geheiratet haben. Die waren viel stärker, als man denkt. Und ich glaube, dass sie sich auch viel mehr Gedanken über ihre Rolle gemacht haben. Demgegenüber steht der Adel, es stehen die Königinnen zum Beispiel. Und wir sehen, dass Eleanor von der Provence, die Königin von England, ja eine von vier Schwestern ist, die alle als Kind mit einem König verheiratet worden sind. Und die hatten überhaupt keine Wahl. Also im Adel war es so, wenn du ein Mädchen warst, dann warst du de facto Erbin zum Beispiel von Kastilien, sagen wir mal. Aber du warst nicht in dem Sinne Erbin von Kastilien, dass du also ein Wort dabei mitgeredet hättest, was mit Kastilien passiert, sondern dann wurdest du im Alter von 3 Jahren mit dem vielleicht damals 5-jährigen oder gerade noch in der Geburt befindlichen Thronfolger von, was weiß ich, verheiratet. Ja, und das war dann eben so. Und dann musstest du da hin und dann hast du eben dann da gelebt. So, und wie sind die damit umgegangen? Die kamen dann natürlich, wurde denen ins Maul geschaut, alle Zähne da, Erbe ist interessant, so, und dann plötzlich kommst du aus dem schönen sonnigen Provence und sitzt im Zug in England rum. Und viele von denen haben mit großer Intelligenz und großem Geschick, weil sie mussten das natürlich über andere Wegen machen als Männer, haben sie es geschafft, sich sehr, sehr großen Einfluss zu erkämpfen. Und es gab durchaus auch Männer, die das gutiert haben. Also während Louis IX., der König von Frankreich, ein unerträglicher Frömmler, während der also seine Frau klein hielt, auch eine sehr intelligente, charismatische Frau, Marguerite von der Provence, die Schwester Eleanors, hat Henry III., der zwar ein lausiger Regent und noch schlechterer Feldherr war, aber ein sehr netter Kerl gewesen sein muss und ein sehr großer Freund der Frauen, seine Frau mehrfach ermächtigt, in seiner Abwesenheit das Reich zu lenken. Das heißt, Eleanor hat das ganze Reich gelenkt. Sie hat das sehr gut gemacht. So, und wir sehen schon daran, wie unterschiedlich die Rolle der Frau war und wie sehr die Frauen, glaube ich, viel weiter gedacht haben, als man es ihnen zu der Zeit lange zugebilligt hat. Und Mirguel, die eben nur als Anarcho-Typ da reinkommt, ne, im Grunde genommen als sogenannte Hexe, die bringt natürlich nochmal ein ganz anderes Element rein. Eigentlich ist sie schlicht und einfach der Vorgriff auf die Emanzipation.
Wenn wir nach männlichen Helden suchen, dann sind das eben nicht die Könige, über die wir gerade gesprochen haben. Das sind eben eher leider Versager teilweise oder auch uninteressant schlechterdings. Wir stoßen natürlich auf Jakob Fuchs, das ist der klassische Underdog-Held, ne? Der ist definitiv einer, aber eben auch auf diese richtig spannende historische Figur in ihrem Roman Simon de Montfort, ja. Okay. Das ist der den englischen König Henry III. Dazu gezwungen hat, Macht abzugeben. Und das ist ein unglaublicher Charakter, das war auch eben einer, wo ich dann gegoogelt habe, so gab es den wirklich und hat er das wirklich so gemacht? Ja, hat er wirklich. Einmal bitte erzählen, was der Unglaubliches geleistet hat. Der ist ja keine wirklich heldenhafte Figur, der ist auch in sich zwiespältig. Aber diese Vision, die er hatte, ist natürlich unglaublich.
Ja, die ist unglaublich. Und wenn ich eine Frage mal gerade zurückgeben darf, weil mich das einfach interessiert. Wie verstehen Sie denn den Titel Helden?
Ich lese ihn natürlich sozusagen, ironisch wäre jetzt zu viel gesagt, aber letztlich, wenn man es dann gelesen hat, weil er eben sozusagen so klassisch daherkommt und man sich dann auf die Suche begibt, findet man eigentlich sehr viele gebrochene Helden. Man findet eben die vielen Heldinnen und eigentlich bleibt am Ende gar nicht so viel übrig von diesem Begriff. Also das finde ich eigentlich eine schöne Dekonstruktion fast von dem Titel.
Ja, so ist auch gemeint. Tatsächlich es hat eine gewisse Ironie, eine Doppelbödigkeit und es ist so, dass wir Heldentum auch immer unterschiedlich definieren. Also wer für den einen ein Held ist, ist für den anderen ein Schurke oder Verräter beispielsweise. Wir sehen Heldinnen und Helden oft im ganz Kleinen, die Großes vollbringen. Und andere wiederum, von denen man sagen würde, das sind doch eigentlich große Helden, entpuppen sich dann bei näherem Hinsehen als das komplette Gegenteil davon. Und das war's. Ich habe gedacht, jede Leserin, jeder Leser soll für sich selbst entscheiden, wer ist eigentlich Held, wer ist Heldin und wie steht es eigentlich um meine eigene Heldenhaftigkeit? Denn es geht ja hier auch darum, dass Leute lernen, Verantwortung zu übernehmen, die eigentlich ja ganz andere Ziele und Pläne hatten. Und jetzt kommen wir zu Montfort. Montfort ist für mich der Prototyp dieses doppelbödigen Heldenverständnisses. Simon de Montfort war ein eingewanderter Franzose. Man muss aber dazu sagen, zu der Zeit war England anglonormannisch. Das heißt, es gab zwar richtige Engländer, das ist das angelsächsische Erbe, aber es war so, dass die angelsächsischen Könige irgendwann abgelöst wurden von den Anglonormannen. Das heißt, die kamen aus Frankreich, es waren im Prinzip Franzosen. Und dann in England wurde in höheren Kreisen Französisch gesprochen. Und Henry, der aus dem Geschlecht der Plantagenets kam, und auch ein mit französischen Wurzeln. Und dann noch Eleanor, die aus der Provence kam, also ein reinrassig französisches Ehepaar, bevölkerte den englischen Königshof mit seiner puckligen Verwandtschaft und die kamen natürlich alle aus Frankreich. Und Eleanor tat das auch. So, und es gab also nur französische Höflinge und die bedachte er generös mit Geld und Ländereien. Dann hatte der hirnrissigsten Pläne, also er wollte das alte große angevinische Reich wiederherstellen, stürzte sich von einem ruinösen Krieg in den nächsten, wollte auf Kreuzzug, und das wollte jeder, aber hatte sich in den Kopf gesetzt, seinem jüngsten Sizilien zu erobern. Man muss ja nur mal auf die Landkarte gucken, dann sieht man, wie bescheuert das ist. So, und der prasste gerne, also der teilte auch gerne. Also es gab keinen großzügigeren König als Henry III., dessen größtes Interesse war, arme Menschen zu speisen. Da war der vorbildlich, ne? Aber der schleuderte die Kohle aus dem Fenster. Und wer musste das finanzieren? Nicht die französischen Höflinge, sondern seine englischen Barone, die der aber nie gefragt hat, wenn er wieder irgendwo so eine Schnapsidee hatte.
So macht man sich beliebt.
So macht man sich sehr beliebt und irgendwann hatten die einfach die Schnauze voll. Und Montfort, der sich, obwohl er Franzose war, als Vollblut-Engländer empfand, hat dann irgendwann, das war übrigens einer der besten Freunde von Henry, die waren lange Zeit unzertrennlich, hat irgendwie gesagt, das kann nicht so weitergehen. Er hat aber dann weitergedacht, er hat eben nicht nur darüber nachgedacht, kann ich jetzt die Rolle der englischen Barone wieder stärken, sondern, und das ist das Interessante, er hat sich im Land umgesehen und hat gesagt, das ist eine Willkürherrschaft, die wird von Henrys Sheriffs und Bailiffs fortgeführt, das Volk wird geschröpft und es ist ein Unrechtsstaat, in dem einfache Menschen weniger Rechte haben als Adlige. Und das geht nicht. Jeder im Land, vom einfachsten Bauern bis hin zum größten Adligen, muss der gleichen Rechtsprechung unterworfen werden. Und es kann nicht sein, dass Menschen Hunger leiden, weil der König nicht in der Lage ist, seine Groschen zusammenzuhalten. So, und das hat ihn empört. Und daraufhin hat er die englische Adelswelt größtenteils mobilisiert und hat gesagt, wir stellen dem König jetzt ein Ultimatum. Und ist zu Henry gegangen und hat gesagt, pass auf, du stimmst jetzt zu, dass künftig das Reich von einem Rat regiert wird. Und dieser königliche Rat setzt sich zusammen aus Adligen, aus dem Klerus, einfachen Rittern, Bürger und Bauern. Das war komplett revolutionär. Es hatte vorher keinen Rat gegeben, in dem Bauern saßen auch keine Bürger. So, und er hat im Prinzip, wenn man so will, das Unterhaus, das House of Commons damit erfunden. Und er hat gesagt, wenn du das nicht machst, dann sehe ich mich leider gezwungen, dich bei allem Respekt abzusetzen. Naja, und die anderen Barone, die sich ihm anschlossen, versprachen sich davon natürlich große Vorteile für sich. Also das war jetzt nicht so, dass sie alle vom Gerechtigkeitsdenken durchdrungen gewesen wären. So, und dann hat Montfort diese Revolte gegen seinen König immer weiter getrieben und hat dann auch irgendwann, zumindest für eine gewisse Zeit, gewonnen. Jetzt kann man sagen, was für ein geiler Typ. Von dem weiß man übrigens auch, der war hochintelligent, der war sehr charismatisch, der muss krachend gut ausgesehen haben. der war zwar sehr, sehr fromm, aber auch sehr sinnenfroh, war verheiratet mit Henrys Schwester, einer auch flamboyanten Person damals. Nora ist ja auch noch eine interessante historische Figur. Und man könnte sagen, ein Held. Der war mutig, der scheute keine Gefahr. Er war aber auch ein schlimmer Antisemit. Das waren zu der Zeit, muss man allerdings sagen, die allermeisten. Muss man immer auch in der Zeit verorten. Trotzdem war es. Er war ein übler Populist, denn er hatte nichts gegen Ausländer. Er wollte ja nur die französischen Höflinge loswerden, wusste aber, dass er das Volk auf seiner Seite braucht. An dem Volk ging es am Arsch vorbei, ob sich da Adlige kloppen. Also der musste das zu einer Volkssache machen. Also hat er sie aus Eigennutz verheiligt, hat gesagt, das ist eine göttliche Mission. Gott will das so, dass ich das so mache. Und das betrifft das ganze Volk und hat dafür einen beispiellosen Ausländerhass in ganz England entfacht und hat gesagt, die Ausländer sind an allen Problemen in England schuld. Egal, was du gerade, armer Bauer, zu durchleiden hast, das ist alles die Schuld der Ausländer. Und zwar aller Ausländer in England. So, und das ist etwas, was uns sehr bekannt vorkommt.
Absolut, ja.
Das ist ein Populismus, dem wir momentan leider auf Schritt und Tritt begegnen. Und er hat das auch entsprechend durchgefochten. Und insofern ist er kein Held, sondern er ist ein echter Bösewicht. Ne? Und das ist dieses Ambivalente, was ich eigentlich in allen meinen Figuren, auch in Jakob irgendwo gefunden habe. Sie können Helden sein, sie können aber auch das komplette Gegenteil sein. Und die Frage ist immer, es oszilliert immer zwischen Macht und Moral. Also wohin tendiere ich gerade mehr?
Ja, und das ist zum Beispiel etwas, was mir auch an Serien sehr gut gefällt, die man guckt, weil in der Regel hat man da Zeit, die Charaktere zu entfalten und sie nicht auf 2,5 Stunden zu reduzieren. Und da können natürlich genau solche Ambiguitäten und Widersprüche und dieses platte Schwarz gegen Weiß und Böse gegen Gut ja sehr, sehr gut aufgedröselt werden. Und
Darum tausend Seiten,
ja. Und jetzt wird's mich natürlich mal interessieren. Also ich sehe den inneren Film. Man überlegt bei Simon natürlich, wer kann den darstellen, ja? Wenn man sich mal das Tableau der heutigen Schauspieler darstellt, gibt's da schon Angebote?
Wir reden mit Leuten. Wir reden mit Leuten. Und das ist natürlich ganz klar ein Stoff für einen Streamer. Denn
teurer Stoff, kann ich nur sagen.
Sehr teurer Stoff.
Ja.
Das geht nur international.
Erstmal die ganzen Rüstungen schmieden und historische Schauplätze und die Seeadler abrichten. Ja,
ja, aber auch die Szenarien drumherum. Also ich war jetzt gerade bei ein sehr guter Freund von mir, hat jetzt gerade einen historischen Film gedreht, übrigens hier in den MMC-Studios in Köln, und hat da witzigerweise eine Burg des Hochmittelalters gebaut, also das Innere einer Burg. Das war ein Thronsaal und eine King's Chamber und eine Queen's Chamber. Da bauen die dann 8 Wochen dran, bis das Ding steht. Und das ist natürlich auch nicht billig. Also das ist dieser Detailreichtum, dass man nicht glaubt, guck mir komisch, um diese Hausecke sind sie doch schon 10-mal gelaufen. Sondern dass man wirklich diese Welt in aller Pracht ausbreitet. Und wir haben ja eine Staffel 1, wenn man so will. Das ist Tod und Teufel. Wir haben eine Staffel 2, das wäre dann Helden. Auch wenn Helden ein komplett eigenständiger Roman ist und man jetzt Tod und Teufel nicht gelesen haben muss, was ich aber sehr empfehle, um sich den Spaß zu gönnen. Und es wird einen dritten Band geben, also eine dritte Staffel. Und wir schauen mal, was da geht, wie das Interesse ist. Wir sind dann noch am Anfang. Ja. Montfort, denke ich, wenn ich mir einen Schauspieler von Montfort überlege, ich glaube, dass das, mittlerweile ist er ein bisschen zu alt, das wäre sicherlich eine ganze Weile lang George Clooney gewesen. Das wäre heute wahrscheinlich Christian Bale. Das wären solche Leute. Also so echte Charismatiker.
Jetzt ist ja immer die Frage, wie viel man als Autor mitreden darf, wenn es dann um die Filmproduktion geht. Sie sind ja schon einmal, ich will nicht sagen auf die Nase gefallen, aber Sie waren ja nicht so happy mit der Verfilmung von Der Schwarm.
Ja, war schon auf die Nase gefallen. Also
was war da schiefgelaufen? Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
Alles. Es war einmal so, will da jetzt nicht ins Eingemachte gehen, auch mit Rücksicht natürlich auf das ZDF und auf alle anderen Partner, aber es war so, dass wir Vereinbarungen getroffen hatten, auch vertragliche Vereinbarungen, was meine Rolle bei der ganzen Geschichte anging, die schlicht und einfach nicht eingehalten wurden. Also wenn du im Grunde genommen eine Vereinbarung triffst, die ganz klar sagt, es passiert nichts gegen deinen Willen und ohne deine Kenntnis und dass du als aktiver Mitautor also nochmal eine mindestens gleichwertige Rolle spielst, ne? Und wenn das so unterlaufen wird und dann eben aber auch so, dass dir über lange Zeit vermittelt wird, nee, es wäre nicht so und dann plötzlich feststellen musst, dass alles, was du wolltest, da nicht drin ist und alles, was du nicht wolltest, ist drin und du praktisch auch keine Möglichkeit hast, mehr einzugreifen, dann ist das einfach etwas, wo ich sagen würde, das ist ein Vertrauensbruch. Und diesen Vertrauensbruch habe ich meinen Partnern da auch angekreidet und das führte dazu, dass ich dann sagte, okay, wir haben mal am Anfang kommuniziert, ich bin zusammen mit jemand anderem der Autor dieser ganzen Geschichte, Mitautor, ich bin auch Executive Producer, das haben wir nachträglich vereinbart, weil das dann mit reinkam und da kann ich nicht mehr hinterstehen, hinter diesem Resultat. Und dann habe ich halt kommuniziert in der Öffentlichkeit, was ich musste, dass ich für dieses Ergebnis nicht verantwortlich bin. Und das Zweite war, das, was sie, finde ich, nicht hinbekommen haben, obwohl ich mit Engelszungen geredet habe, den Stoff zu modernisieren. Und ich gesagt habe, Leute, man darf bei einer Literaturverfilmung nicht das Buch Seite für Seite abfilmen. Ein Film ist ein Film. Man hat eine Treue zu wahren gegenüber den Protagonisten und Protagonistinnen. Denn die sind das Herz einer literarischen Vorlage. Auch die kann man natürlich leicht verändern, aber die, sagen wir mal, sind sakrosankt. Aber alles drumherum, das Buch ist 20 Jahre alt, wir haben eine völlig neue geopolitische Situation, wir haben Fridays for Future, wir haben so vieles hat sich verändert, wir müssen diesen Stoff für eine junge Generation neu erfinden. Was aber rauskam, war dann noch sehr betuliches und pilcheriges Fernsehen. Und naja, also Schwamm drüber.
Ja.
Na, das kann man alles besser machen, aber man lernt, das war die Frage. Entweder als Autor sagst du, pass auf, gib mir einen Check und wenn da die Zahl, die da draufsteht, mir gut genug gefällt, dann mach, was du willst und vielleicht gucke ich es mir mal im Kino an. Oder du vereinbarst wirklich nied- und nagelfest, dass du einen maßgeblichen Einfluss und letzten Endes auch das letzte Wort hast. Alles dazwischen führt nur zu Frust auf beiden Seiten.
Ja, wir könnten wahrscheinlich eine weitere Podcaststunde über deutsches Fernsehen und
die Schwierigkeit
des deutschen Fernsehens
sehen.
Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen oder würde mir wünschen, dass das bei der nächsten Serie gut funktioniert.
Ach, wäre schön, ja.
Sie haben jetzt daraus gelernt, vermute ich mal, wie man es beim nächsten Mal anders macht. Wenn man Ihr Buch liest, denkt man, aus der Geschichte haben wir nicht so viel gelernt. Sie haben gerade gesagt, ne, der Hass gegen Ausländer schüren, sozusagen immer die Sündenböcke suchen. Da sind wir ja gerade auch eben mittendrin. Wenn wir vielleicht nochmal auf die Metaebene springen. Also ne, im 13. Jahrhundert geht es um rasante gesellschaftliche Veränderungen und dann auch den richtigen oder falschen Umgang damit. Auch die Jetztzeit ist natürlich eine Zeit, in der riesige Umwälzung stattfindet und gefühlt in einer Schnelligkeit, die nochmal sozusagen die Zeit, die bisherige Zeit natürlich übertrifft. Wir haben auch einige Supermächte in dieser Zeit. KI ist zum Beispiel eine Supermacht, vor der viele Autorinnen und Autoren Angst haben, auch kreative Angst haben. Macht Ihnen die KI auch Angst?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch den Angstreflex nicht richtig, aber leider sind wir Deutsche Angstweltmeister geworden. Wir haben Angst vor Gentechnik, wir haben Angst vor KI, wir haben immer Angst vor allem und denken dann, am besten vermeiden wir es, aber es wird ja anderswo in der Welt weiterentwickelt und ich glaube, dieses auf Sicht fahren bei blickdichtem Nebel und immer von Angst gesteuert, bloß nicht zu sehr aufs Gas zu treten, hat uns in den letzten zwei Jahrzehnten eben die unerfreuliche Situation eingetragen, dass wir jetzt, man muss schon sagen, im Weltmarkt abgehängt sind. Wir sind ja, glaube ich, noch nicht mal mehr unter den Top 20. Und das ist schade, denn dieses Land hat ein immenses kreatives Potenzial. Und wenn wir nur wieder wollten, wenn wir nur wieder mehr darüber nachdenken würden, was wir das meiste richtig machen, statt das wenigste verkehrt, glaube ich, könnten wir auch diese Entwicklung wieder umkehren. Und bei künstlicher Intelligenz ist es so, mit allen großen Entwicklungen, es gibt Licht und Schatten. Es ist ja erstmal nur ein Werkzeug. Es ist ja nicht so, als ob wir da tatsächlich einen bösen Geist ex machina hätten, der uns versklaven will, sondern es ist nichts anderes als die rechnergestützte Auswertung von Massendaten, die dazu führt, dass das System in wahnsinnig schneller Zeit alle digitalisierten Daten überblickt und daraus eben dann Antworten auf Fragen extrahiert. Und dadurch, dass es selbstlernend ist, und das ist eigentlich das, was noch kein Werkzeug je zuvor war, das System kann sich selber aus sich selbst heraus weiterentwickeln und es lernt exponentiell, wird es eben in dem Sinne immer schlauer, also es immer besser ist, aus der Gesamtheit aller Informationen, auf die es zugreifen kann, eine Lösung zu extrahieren. Und was die Gefahr, oder ich sag mal, erstmal würde ich es auch nicht Gefahr nennen, was einfach die Konsequenz daraus ist, ist, dass eine solche Maschine ab einem gewissen Punkt als einzige in der Lage ist, ein Update von sich zu erstellen. Das heißt, sie wird aus sich selbst heraus immer schlauer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen künstlichen Intelligenzen Grenzen setzen, die jetzt nicht so starr sein dürfen, dass wir sie zu sehr einhegen. Denn wir haben sie ja entwickelt, damit sie Dinge können, die wir nicht können. Und ich kann ja nicht einen Astronauten ausrüsten, damit er für mich zu den Sternen fliegen. Als nächstes binde ich ihn an. Ich muss also der KI auf der einen Seite Freiraum lassen, damit sie was leisten kann für mich. Und auf der anderen Seite muss ich Planken bauen, damit sie da nicht ausbrechen kann und Dinge tun kann, die unerwünscht sind. Das ist das eine, das nennt man das Kontrollproblem. Und das andere ist das Zielsetzungsproblem. Das heißt, wenn ich der KI ein Ziel gebe, dann muss ich sehr genau definieren, was ich von ihr will. Und auch da müssen wir einfach präzise formulieren. Und das Dritte ist, es ist immer noch eine Technologie, die von Menschen benutzt wird, also gebraucht oder missbraucht wird. So, und der Missbrauch ist mannigfaltig. Der Missbrauch ist Fake News. Der Missbrauch ist Kriminalität. Der Missbrauch kann aber auch sein, dass ich sage, ach, das ist super, ab jetzt brauche ich keine Schauspieler, ich brauche überhaupt gar keinen mehr. Wenn es nur darum geht, Kosten zu minimieren und deswegen einfach das Menschliche aufs Spiel zu setzen. Ich will noch nicht mal sagen Jobs. Wir haben immer in der Geschichte des technologischen Fortschritts festgestellt, dass neue Branchen entstehen und alte dafür verschwinden. Aber wir sind Menschen und wir wollen Kunst von Menschen erstellt haben. Wir können also KI benutzen, aber wir sollten sie nicht an Stelle von Menschen setzen. Auch das wäre ein Missbrauch, der rein aus finanziellem Kalkül entsteht. Das alles liegt aber in unserer Hand. Das heißt, es ist eine Frage der welche Vereinbarungen wir treffen, wie wir mit KI weiter umgehen wollen. Tatsächlich ist KI eine Technologie, von der ich der festen Überzeugung bin, dass sie über kurz oder lang nur dazu führen kann, dass Maschinen ein Bewusstsein entwickeln. Denn auch wir sind ja nichts anderes als Maschinen, die aus erstmal anorganischen Bauteilen bestehen, die sich zu organischen zusammengefunden haben. Und aus irgendeinem Grund haben wir angefangen zu Stoffwechseln und ein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Also warum sollte eine Maschine das nicht können? So, das heißt, wir müssen, glaube ich, verstehen, dass künstliche Intelligenzen Partner sind. Und wir müssen sie partnerschaftlich behandeln. Und wir brauchen eben Kontrollmechanismen. Und das ist es. Ja.
Total spannend. Hätte ich gleich 10 Anschlussfragen, aber vielleicht die eine, weil wir eben auch über Macht sehr viel gesprochen haben jetzt in der vergangenen Stunde. Natürlich ist ein Problem aus meiner Sicht, dass diese Macht und das Wissen und sozusagen das Training der KI etc. in der Hand sehr weniger globaler Player liegt, die eben nicht gut genug kontrolliert werden und Richtig. Die auch nicht unbedingt Helden sind. Also wenn wir uns jetzt mal Elon Musk angucken. Und die Frage ist natürlich doch, ob das nicht eben sehr viel Macht in der Händen sehr weniger Menschen ist, die im Moment eben nicht reguliert werden.
Das ist es und das war immer schon so, denn alle großen Erfindungen sind ja nicht in einem Kollektiv gemacht worden, sondern im Allgemeinen war da irgendjemand, der gesagt hat, Heureka, und dann brauchte es viel Geld dafür und Sponsoren und Förderer. Und insofern ist es ja so, dass diese großen technologischen Entwicklungen erstmal aus einem einzelnen Samenkorn entspringen und dass man natürlich da auch nicht unbedingt daran interessiert ist, das sofort zum Allgemeingut zu machen. Das zweite ist, dass man natürlich, wenn man reguliert, immer auch gucken muss, ob man Dinge nicht zu Tode reguliert. Also mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland alles zu Tode regulieren. So, und dann ist es vielleicht aller Risiken entschärft, dann ist es aber auch nichts mehr, dann bringt es nichts mehr. So, und das ist eben die Herausforderung, immer wieder aufs Neue, den Mittelweg zu finden. Was diese großen Player angeht, ich glaube, auch da sehen wir, Musk ist ein interessantes Beispiel, ist er ein Held. Wir neigen dazu, wir kennen nur das Entweder-Oder. Also entweder ist jemand komplett ein Held oder jemand ist komplett kein Held. Ich finde aber, dass man die Dinge differenzierter betrachten muss. Elon Musk ist als Visionär und als Technologe und als jemand, der auf Lösungen kommt, auf die noch keiner vor ihm gekommen ist, ist er ein Genie. Und er ist auch ein Held, weil ich glaube, vieles von dem, was er da sich überlegt hat, in die Welt setzt, kann uns sehr von Nutzen sein. Er ist auf der anderen Seite aber auch ein Egomane, der unter, glaube ich, einer Realitätsverzerrung leidet und der sich ja natürlich nicht deswegen mit Trump in die Kiste legt, weil er ihn so toll findet, sondern er legt sich mit ihm in die Kiste, weil er sieht, dass Trump eben die Regulierung stark runterfahren will, sodass es für ihn einfach die Möglichkeit bietet, sich noch mehr zu entfalten in dem, was er will. Ne? Und ich glaube, der beste Weg wäre, dass einfach diese großen Player sich in einer Art Open Source Cloud in Planetary Computing vernetzen und sagen, wir haben erkannt, wo die Risiken dessen sind, was wir da gerade entwickeln. Wir schließen uns jetzt zusammen und legen eine ethische Agenda fest, an die wir uns halten. Und zwar nicht zur Eindämmung unserer Forschung, sondern um unsere Forschung in die richtigen Bahnen zu leiten. Das wäre wünschenswert und übrigens passiert das zum Teil auch schon hier und da.
Nur ist dann immer das Problem, dass man die Macht so ungern abgibt und teilt. Also das auch da gibt es wieder die Parallele. Weil Sie Trump angesprochen haben, finden Sie auch in Trump etwas Heldenhaftes?
Das ist eine gute Frage. Der Reflex ist natürlich sofort zu sagen, nein. Es ist hier auch wieder die Frage, wie man Held definiert. Ich finde den Typ unerträglich, ich finde ihn entsetzlich. Ich finde ihn auch nicht sonderlich schlau. Also er redet in Kindersprache, er hat ein unsägliches Frauenbild, er ist Rassist, er handelt willkürlich und wie ich meine planlos. Also es wäre wirklich nicht gut, wenn dieser Mann nochmal Präsident würde. Aber ich glaube, eines kann man ihm nicht absprechen. Ich glaube, der hat keine Angst. Ich glaube, der hat wirklich Mut. Ich glaube, der würde sich höchstpersönlich in die erste Feuerlinie werfen. Und insofern denke ich, ist er mit Sicherheit, er ist der Held der Hälfte aller Amerikaner. Und wenn er für die der Held ist, dann kann man nicht hingehen und einfach in Bausch und Bogen sagen, er hat nichts Heldenhaftes.
Wir kommen natürlich im Podcast Talk mit K ganz zum Schluss jetzt wieder zurück zu Köln. Eine letzte Frage noch in Bezug auf den Roman. Was könnte sich denn das Köln der Gegenwart vom Köln des 13. Jahrhunderts abgucken?
Vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungs- und Aufbruchswillen. Was im 13. Jahrhundert passierte, ist, dass, auch wenn das nicht so empfunden würde zu dieser Zeit, aber dass es eine irre progressive Entwicklung ist. Also man hat in dieser Stadt gesehen, dass unentwegt was gebaut wurde. Im Unterschied zu heute wurde das dann aber auch schnell fertig. Und es wurde dann auch richtig gut, weil man einfach, man hatte dieses Geld, man hatte diesen politischen Einfluss, man war ein Zentrum der Christenheit, man baute daran, man nahm so ein Wahnsinnswerk wie diese Kathedrale in Angriff. Und man muss überlegen, dass da in 12 Jahren für damalige Zeiten, als der Roman spielt, schon irrsinnig viel entstanden ist. Ne? Und man hatte eine unglaubliche Dynamik. Und diese Dynamik war darauf ausgerichtet, aus dieser Stadt eine glamouröse Weltmetropole zu machen. Das heißt, alle kreativen Kräfte, die man in Köln hatte, auch alle wirtschaftlichen Kräfte, wurden auf der höchstmöglichen Ebene vereint und man ging nach einer Art Masterplan vor. Es war ein unausgesprochener Masterplan. Im Grunde genommen war es so, dass sich die klügsten und einflussreichsten Kräfte zusammentaten, um aus dieser Stadt die Stadt aller Städte zu machen. Heute ist es so, dass so sehr ich Köln liebe und so gerne ich hier wohne und so sehr ich die Menschen liebe, die wirklich exorbitant warmherzig und offen sind. Und das ist das, was diese Stadt, finde ich, schon einzigartig macht. Aber ich finde, dass wir unser kreatives Potenzial nicht hinreichend nutzen. Wir könnten uns stärker vernetzen. Wir könnten uns auch, über den Karneval hinaus vernetzen, der doch auf der kreativen Szene Kölns ein bisschen wie eine dicke Schicht aus Mehltau liegt. Und auch, wenn man mal darauf wartet, dass etwas wirklich Glanzvolles entsteht. Also man hätte ja zum Beispiel sagen können, bevor wir diesen alten Rippanbau jetzt da für diese viele Kohle sanieren, bauen wir uns eine glamouröse, fantastische neue Oper ans Rheinufer. Und wir nehmen die besten und tollsten und coolsten Architekten der Welt. Und der den coolsten Entwurf macht, der kriegt den Zuschlag. Und dann steht Köln in allen Zeitungen und Zeitschriften auf alle Länder berichten darüber und sagen, das ist die Stadt mit der tollsten Oper Europas. So, was machen wir? wir verwurschteln und verhandeln das wieder und dann kommt dann sowas Halbgares raus. Oder wir bauen wieder einen freudlosen Klotz, der aussieht wie aus Beginn der 90ern an den Rudolfplatz, wo wir doch gerade mal so eine schöne Brachfläche hatten, hätten irgendwas richtig Geiles draus machen können. Wir haben tolle kreative Kräfte hier. Am Ende des Tages, Hauptsache, es ist taugt zum Motto-Lied. Und durch diese Schicht dringt meines Erachtens die Vielzahl der wirklich auch intellektuellen und sehr spannenden, an die große Welt anknüpfenden Impulse relativ schlecht durch. Also ich finde den Karneval toll, ich finde Köln toll, ich finde die Menschen toll, aber bitte, und das Tempo leidet darunter. Ich steige immer noch auf den Kölner Dom und ich sehe entweder kein begrüntes Dach oder kein Dach mit Solarzellen. Auf der Kölnmesse hat es jetzt endlich mal geklappt. So, und insofern, meine herzliche Bitte ist, auch an die Kölner Stadtgewaltigen, ne? Schaut ein bisschen mehr nach Manhattan, schaut ein bisschen mehr in die coolen Metropolen der Welt, schaut nach Kopenhagen, versucht ein bisschen cooler zu sein, versucht ein bisschen mehr die Kultur zusammenzufügen, sodass man hinterher sagt, es gibt hier eine kulturelle Szene, die laut von sich reden macht und bringt diese Stadt dahin, wo sie doch ihrem Potenzial nach auch hingehört, an die Weltspitze der Metropolen.
Schätzing, eigentlich muss man das jetzt als Schlusswort stehen lassen, noch einen Trommelwirbel machen, einen Tusch und dann ein dreifaches Alarv und dann ist fertig. Wir sind jetzt auch fertig. Ja. Letzte Frage nur noch, Sie sind ja, heißt es im Pressetext des Buches, Band 3 ist in Arbeit und wir sind uns einig, dass Sie jetzt nicht nochmal 30 Jahre verstreichen lassen können.
Nein, auf gar keinen Fall.
Es endet spannend in Band 2 und man will natürlich wissen, wie es weitergeht. Also wann ist mit Band 3 zu rechnen?
Na, ich kann es nicht wirklich genau versprechen. Ich habe mal überlegt, in 3 Jahren wäre schön. Ja. Mhm. Dann kann ich zwischendurch noch ein paar andere Sachen machen und denke mal, ich so nächstes Jahr irgendwann wieder anfange zu schreiben.
Mhm. Kleiner Werbeblock noch am Ende. Sie stellen ja Helden in Köln vor bei der Lit-Cologne Spezial und zwar am 8. November im E-Werk. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Ort, den man mit einer Lesung verbindet. Was verbindet Sie denn mit dem E-Werk?
Na, ich liebe das E-Werk. Ich finde, es ist Kölns schönster Salon für Konzerte. Und ich bin mit dem Bernd Odenthal, dem Besitzer des E-Werks, befreundet, der auch ein sehr cooler Typ ist. Also insofern habe ich da viele Verbindungen. Bernd hat mir das in der Pandemie freundlicherweise eine Woche zur Verfügung gestellt, ohne Publikum, sodass ich mit meiner Band da auch einen Konzertfilm machen konnte. Und auch das ist natürlich großartig. Ich habe ja noch nie normale Lesungen gemacht. Ich finde das langweilig, da am Tischlein in den Seiten rascheln, sondern ich versuche daraus eine Show zu machen und eigentlich wieder in die Zeit vor dem Buch zurückzukehren. Denn vor dem Buch steht ja eine Geschichte. Und ich kann mich ja entscheiden, ob ich eine Geschichte in einem Buch, in einem Film erzähle, ob ich eine Oper schreibe, ein Album mit Songs aufnehme oder einen Bilderzyklus male. Dann entscheide ich mich dafür, diese Geschichte aufzuschreiben, aber sie lebt ja in allen anderen künstlerischen Ausdrucksformen weiter. Und auf der Bühne versuche ich, den Fokus mehr auf diese Ausdrucksformen zu legen. Das heißt, Thema künstliche Intelligenz. Ich habe in den letzten 3 Monaten pausenlos mit KI gearbeitet und habe viele Charaktere aus diesem Buch zum Leben erweckt, die jetzt tatsächlich auch auftreten können. Und wir, wenn alles gut geht, werden wir einige davon auf der Bühne kennenlernen. Und es wird also eine, ich sag mal, für alle Sinne eine Reise in diese Zeit und es wird ein großer Bogen geschlagen vom 13. ins 21. Jahrhundert.
Ich habe mir schon gedacht, dass bei Ihnen jetzt nicht die klassische Lesung werden wird, aber dass es jetzt so spannend wird, das hätte ich jetzt wiederum auch nicht gedacht. Und wie ist das denn? Machen Sie das jetzt einmal dann im E-Werk oder ist da eine Tour geplant?
Nee, das E-Werk ist tatsächlich die erste Lesung. Das hat was damit zu tun, oder Performance oder wie man es nennen will. Es hat was damit zu tun, dass das ist meine Herzensbindung zu Köln einmal natürlich, dass ich sage, ich würde nie woanders in einer anderen Stadt den Erstaufschlag machen.
Dann wäre Köln auch beleidigt.
Dann wäre Köln zu Recht beleidigt und ich würde mich damit auch nicht wohlfühlen. Es ist natürlich auch so, dass ja irgendwo meine Frau und ich, Sabine und ich, gehören ja eigentlich schon zur Familie der Lit Cologne und auch da, das ist ja im Rahmen der Lit natürlich. Ne? Und dann gibt es nächstes Frühjahr eine Tournee durch Deutschland.
Mhm. Okay. Es gibt noch Tickets für Köln, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Also nicht, dass wir hier einen Werbeblock machen und dann die Leute enttäuschen. Ansonsten muss man auf die Tour warten. Mhm. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für das richtig spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Ich wünsche ganz viel Spaß mit Helden und wir treffen uns spätestens wieder im Podcast-Studio, aber wirklich nur spätestens, wenn Band 3 dann auch fertig ist. Alles Gute.
Dankeschön, Ihnen auch.
Talk mit Karl.